Wir kommen zur bekanntesten Geschichte vom Alten Testament. David und Goliath. Und ich hoffe dennoch, dass wir euch irgendetwas Neues erzählen können. Und ich möchte mal damit anfangen, mit gewissen, für mich irritierenden Aussagen, die ich daraus komme. Die gar nichts mit dieser prinzipiellen Geschichte von David und Goliath zu tun haben, sondern vielmehr irgendwo in die Textgeschichte von David hineingehören. Die Situation von David, seine Geschichte. Wir haben ja gelesen, Kapitel 16 am Ende, ist am 16, also kam David zu Saul und diente ihm und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu ihm sagen, lass David mit mir gehen, denn er hat Gnade gewonnen von meinen Augen. Also eben haben wir gesagt, ja, der David ist irgendwo an den Hof gekommen. Und jetzt, ich möchte nochmals das Ende vom 17. vorlesen. Da heisst es, Erst Samuel 17, 55. Darum lese ich jetzt ganz vorne Glück gehabt. Da Saul aber David dem Philister entgegen ihm sah, sprach er zu Abner, seinem Feldhauptmann, wessen Sohn ist der Knabe? Abner sprach, bei deinem Leben, König, ich weiß es nicht. Der König sprach, so frage danach, wessen Sohn der junge Mann ist. Als nun David zurückkam vom Sieg über die Philister, nahm er ihn ab und brachte ihn vor Saul. Und Saul sprach, wessen Sohn bist du, Knabe? David sprach, ich bin ein Sohn deines Knechtes Isais der Benjamiter. Hä? Ich bin ziemlich fest darüber gestürchelt, mehrfach. Und haben dann versucht, irgendwo einen Reim zu machen, das Ganze. Und offensichtlich ist das erste halbe Kapitel auf dem 16. dort ein Abriss über eine lange Zeit, die passiert ist. Wir haben herausgefunden, dass es sehr wahrscheinlich nicht so ist, dass der David einmal gespielt hat und er gerade zum Waffenträger geworden ist. Das wäre doch gerade ein bisschen speziell gewesen. Und wir wissen ja, dass der Saul nicht unbedingt ein vertrauensvoller Mann war, der gerade sofort Vertrauen gefasst hat zu allen Menschen. Und darum glaube ich auch nicht, dass es einfach über Nacht so ist, dass der David zum Waffenträger geworden ist. Und darum für mich, als ein Teil der Erklärung, es kommt ja noch ein zweiter Teil der Erklärung, ist die Geschichte von David und Goliath relativ am Anfang der Zeit gewesen, wo der David, das sehen wir dann auch, relativ häufig noch zurückgegangen ist zum Vater Schafhüten. Sehen wir dann nachher, kommen wir noch drauf, ich werde nur so ein paar Details anschauen, ich werde nicht sehr viel über den Kampf sagen, meine Frau, das waren wirklich gute Gedanken dazu. Ich würde viel mehr irgendwie fokussieren auf den David, auf seinen Weg. Also ist das, so wie es aussieht, der Teil der Geschichte, die schlussendlich dazu geführt hat, dass er David zum Waffenträger geworden ist. Hier ist er aber noch nicht. Jedenfalls sind die ersten paar Jahre von David innerhalb von zweieinhalb Kapiteln drin. Das sehen wir dann, weil das im nächsten Kapitel kommt, geht es schon wieder ein bisschen heftiger zu und her. Und da ist schon einiges passiert, das war nicht mehr sehr lieb gewesen nachher. Genau. Und nachher ist es interessant, geht es ja weiter, vielleicht noch einmal versuchen, das chronologisch irgendwo auf die Reihe zu kriegen. Im Vers 15 vom Kapitel 17 heißt, und David ging oftmals von Saul nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Also ist er noch nicht fest am Hof gewesen, wie es im Vers 22 vom Kapitel 16 vorher war. Er hat gesagt, lass David bei mir dienen, er hat Gnade von meinen Augen und so weiter und so fort. Und nachher, wenn wir da weitergehen, schlussendlich im Kapitel 18, Vers 2 heißt es nachher, und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder seines Vaters Haus zurückkehren. Also, 16, der zweite Teil, muss über eine lange Zeit gewesen sein und der Anfang von dieser langen Zeit ist 17 und der Anfang vom 18. Weil ich habe irgendwie gedacht, irgendwo, für mich, muss ich das Ganze chronologisch noch ein bisschen auf die Reihe kriegen, was schlussendlich mit David ausgegangen ist. Und nachdem sie Waffenträger gesehen haben, der Saul plötzlich sagt, wer ist das? Habe ich das Gefühl, jetzt muss ich irgendwo herausfinden, was da ist, weil das geht für mich nicht zusammen. Das andere, was noch ist, wir haben noch ein Element, das wir nicht vergessen dürfen. Unser lieber Saul hat ein Problem gehabt. Und ich bin auch nicht ganz sicher, wie sie ihre geistige Umnachtung, ich sage es bewusst so, wirklich erkannt hat, wer gespielt hat. Kommt dann noch dazu, he? Das sind die zwei Elemente, die ich mir überlegt habe. Und das ist schon das, was ich wieder gefunden habe in anderen Kommentaren. Von dem, ja, so ganz falsch kann es ja nicht sein. Es ist nicht entscheidend, du gleich gemerkt, für mich ist es wichtig, es irgendwie zusammenbringen, dass wir den Ablauf dieser Geschichte haben, im Zusammenhang mit der Position von David am Hof, vom Saul. Weil er ist offensichtlich ab und zu am Hof gespielt, gerade speziell dann, als der Saul nötig hat. Und nachher ist er zum Papa wieder Schaf hüten. Und das ist jetzt die Situation, die da war. In dieser Situation, wo jetzt der Goliath kommt, ist der David am Schaf hüten. Er ist nicht am Hof, sondern am Schaf hüten beim Papa, weil er häufig der war, wie es heisst in diesem Kapitel. Und jetzt kommt die Geschichte, Goliath kommt der Krieger, spottet 40 Tage lang, dann kommt der David, er schlägt ihn, er ist tot. Das ist die Geschichte von David und Goliath. Genau. Kurz und bündig. Die kennen die ja, ist doch nicht interessant, oder? Aber jetzt hätten wir gleich mal noch schauen, was sonst alles Interessantes noch drin ist. Ist gut.
Guten Morgen. Ich glaube, es ist wirklich auch die bekannteste Geschichte fast aus der Bibel. Ich glaube, ihr kennt wirklich fast jedes Kind. Nicht noch vor der Weihnachtsgeschichte, weiß nicht. Genau. Der Goliath. Ich habe nachgeschaut, der war also 3 Meter gross gewesen. Der war echt gross gewesen. Und sein Panzer, den er angehört, mit allem drum und dran, war über 100 Kilo gewesen. Das war ein rechter Mann. Stellt euch da hier in den Platz. He. Ja, könnt ihr gerade aufstehen.
Ich komme aber nicht gerade zur Tür.
Ja. Gut. Ich habe zuerst ein bisschen angeschaut, wer ist der Goliath überhaupt? Das ist das für eine Persönlichkeit. Da steht im 8 bis 10. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu, was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach, ich habe heute den Schlachtreihen Israels Hohn gesprochen, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Im 16. heißt es, aber der Philister kam heraus frühmorgens und abends und stellte sich hin 40 Tage lang. Also es war wirklich so ein Hügel gewesen. Auf der einen Seite war Israel, auf der anderen Seite die Philister, zwischen ihnen das Tal, und der Goliath ist einfach immer rausgekommen. Hat sie verhöhnt und gesagt, soll mal einer kommen, am Morgen und am Abend, 40 Tage lang. Und Israel ist verzweifelt. Nicht gewusst, ich habe keinen, der 3 Meter lang ist.
Wer war die Größe?
Wer will gegen ihn antreten?
Der Saul.
Genau, wie gross ist er? 22 vielleicht, weiss
nicht. Ja, wenn er 2 Meter war, war er noch riesig. Keine Ahnung. Vielleicht so gross wie Dominik.
Und der 42 bis 44 ist noch eines von Goliath. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. Er denkt, was ist das Goliath-Prinzip? Zuerst hat man das Gefühl, ja, das ist einem so fremd. Aber nachher, wenn ich jetzt erzähle, wie der Goliath funktioniert hat, sehen wir es vielleicht plötzlich in so gewissen Situationen im Goliath drin. Der Goliath hat einfach aufs Süssere gesetzt. Er hat gewusst, ich bin der Grösste, ich bin der Stärkste, ich werde gewinnen. Und er hat den Menschen täglich, 40 Tage lang hat er jeden Tag gedacht, ich bin der Beste. Mich schlägt niemand. Und das hat er müssen aufrecht halten. Ob er das bis tiefst ab in sein Herz gedacht hat, weiss ich nicht. Aber er hat mindestens 40 Tage so den gleichen Tag, am Morgen und am Abend. Ich bin der Beste. Und er war arrogant, hat gelacht über die Schwächeren. Und hat gedacht, mir kann sowieso niemand etwas anhaben. Keiner von diesen Jodenköpfen kann den Kampf gegen mich aufnehmen. Das sind eben Saul seine Knechte. Aber wenn wir ganz ein bisschen näher schauen, er war nicht wendig genug für einen Kampfplatz. Er war nicht schnell, er war stark, aber er war kein Gefitzter. Und ich stelle mir es recht anstrengend vor, als Goliath, dass jeden Tag aufrecht halten müssen. Jeden Tag müssen den gleichen tun. Ich bin der Stärkste und ich bin der Beste. Und gleich wie manchmal machen wir das nicht auch in unserem Leben. Sei es beim Arbeiten, wo auch immer, haben wir das Gefühl, wir müssen etwas aufrecht behalten, bis es dann plötzlich eine knickige Karriere gibt. Ups. Und der Goliath übernimmt einfach den Kult vor Stärke. Und der Kult vor Stärke und vom Starksein führt längerfristig zum Tod. Dann nebenan der David. Bräunlich und schön.
Zum Auffall, gell?
Im 36-37 heisst es, über den David, so hat ein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich vor den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Ich weiß nicht, ob der Saul wirklich an den David geglaubt hat, aber er hatte keine andere Lösung gehabt. 40 Tage hat sich ja niemand gemeldet. Im 45 heisst es nachher, David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Dann haben wir jetzt das David-Prinzip. Das Goliath-Prinzip haben wir gehabt, elegant, stark, kräftig. Das David-Prinzip. Er hat nicht nur geredet, sondern hat auch gehandelt. David war klein, aber wendig und schnell. Er hat die Rüstung abgelehnt. Er hat dem Kult von der Stärke nicht mitgespielt. Sonst hat er das Gleiche probiert zu machen. Er hat ganz andere Methoden gewählt. Und was er natürlich gehabt hat, er hat sich auf den Herrn verlassen. Er hat sich auf Gott verlassen, auf seine Stärke und hat die unkonventionelle Methode gewählt. Mir ist nachher ein Psalm, den er später geschrieben hat, David, aber Psalm 27,1 heisst, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Da war ihm David sein Herz. Und ich habe gemerkt, wie manchmal bin ich nicht auf der Goliath-Seite. Ich probiere irgendwie etwas Perfektes zu vorspielen. Ich probiere so zu tun, als hätte ich es im Griff. Ich probiere etwas zu machen, damit ich Anerkennung bekomme. Ich probiere mich grösser zu machen, als die Wahrheit eigentlich wäre. Und dort wirklich mir zu überlegen, der Herr hat schon längstens Ja gesagt, zu mir und zu dir. Er hat uns akzeptiert, er kennt unsere Schwächen und vielleicht sind gerade unsere Schwächen ein Liebenswerten an uns. Das Goliath-Prinzip wird nicht verheben. Wo immer wir das anwenden im Leben.
Irgendwann kommt einer, der besser ist. Es ist einfach so im Leben, oder? Irgendwann ist es einfach so weit. Irgendeinisch, spätestens dann, wenn du alt wirst und grau und nicht mehr so schnell kannst du wie früher, und dann, wo besser ist als du.
Und dann gibt es den Knick. Wir brauchen wirklich Jesus. Und aus eigener Kraft wird es nicht längerfristig funktionieren. Das ist das eine, was ich gemerkt habe, ich wähle aus, bin ich Goliath oder David, und zwar immer wieder neu. Mir ist extrem der Arbeitsplatz in Sinn gekommen. Die probieren viel Goliath zu spielen. Und es gibt einen enormen Stress unter dem Strich. Probieren wir wirklich mit anderen Methoden, mit dem David-Herz, den Alltag zu besiegen. Das zweite Bild, das ich mir überlegt habe, ist, wo in meinem Leben habe ich Goliaths? Wo sind die Riesen in meinem Leben, die einfach Raum einnehmen? Die 40 Tage nacheinander mich anklagen, die 40 Tage kommen und mich runtermachen. Unsere Goliaths im Leben kommen nicht mit Schwert und Schild. Aber vielleicht, ja, überleg dir mal, was sind die Goliaths? Wer macht sich so gross in deinem Leben? Vielleicht ist es eben die Arbeitsstelle, die nicht passt zu dir, oder weil du gar keine hast, oder weil sie zu anstrengend ist, oder weil sie zu langweilig ist. Was auch immer, wo dich anklagt. Dann könntest du mehr, schaffst du es eh nie, was auch immer. Vielleicht ist es depressive Gedanken. Vielleicht ist es die Einsamkeit. Vielleicht sind es die Ansprüche an dich selber oder an andere. Die Erwartungen an mich selber oder an andere. Verführungen, Sucht, eine Karriere, die ich machen möchte, aber nicht kann, eine Karriere, die ich machen sollte, was auch immer. Vielleicht ist es auch deine Vergangenheit, die dich anklagt. Oder vielleicht ist es ganz einfach die Angst vor der Zukunft. Und die Riesen, die wir haben in unserem Leben wichtig, die sind grösser als du bist. Aber der David hat mit einem kleinen Stein den Reis aus dem Leben geputzt. Aus welcher Perspektive schauen wir die Reisen in unserem Leben an? Wenn wir sie mit uns vergleichen, mit unseren Möglichkeiten, haben wir verloren. Und ich merke das nächste Mal, wenn mir wieder so einen Reis begegnet, der mich anklagt, denkt an den einen Kieselstein aus dem Bachbett. Boom. Und tot war er. Ich weiss, in der Welt ist das Prinzip nicht immer, dass der Schwache gewinnt. In der Welt gewinnt viel der Goliath. Und gleich haben wir überlegt, längerfristig gewinnt eben gleich der David. Und ich merke, der Goliath hat auf 40 Tage ausgesehen, als hätte er alles in seinen Händen. 40 Tage war er absoluter Gewinner. Aber irgendwann gewinnt Jesus. Unter dem Strich gewinnt der David. Und dort nimmt David seine Haltung, wirklich der Psalm ist ihm wirklich gerade rein. Psalm 103, 1-4, sagt der David: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das will Jesus wirklich machen. Wie auch gemerkt bei dieser Geschichte, Jesus will die Goliaths in unserem Leben wirklich umbringen. Vielleicht nicht gerade sofort. Vielleicht klagt und ruft der Goliath 40 Tage, aber der Stein wird kommen. Es war einfach ein Ständchen aus einer Schleuder und hatte einen 100 Kilo schweren Panzer an. Andreas ist zwar nicht braun geworden, aber irgendwo hat beim Goliath eine offene Stelle gehabt, wo der Stein hinein, können wir uns gerade vorstellen. Das war auch zu Panzer. Mundschutz, Scheibrille. Aber irgendwo ist der Stein. Ja, nachher schon, dass David und Goliath ist das einseitigste Duell von der ganzen Geschichte überhaupt. Der grösste militärische Sieg von Israel. Ein einziger Mann hat einfach die Situation anders eingeschätzt. Er hatte eine andere Perspektive gehabt. Ich weiss nicht, seine Brüder, sagst du noch etwas darüber? Wie der
schon
David
gut,
so...
Schon ironisch, ja.
Du, was hast du wieder dein Mouth zu schreissen, wo der David gekommen ist? Aber der David hat an dem Tag eine ganze Nation gerettet. Weil ein kleiner, junger Schafhirt gewagt hat, das Leben von oben anzuschauen. Er war der Erste, der in die Schlacht gekommen ist, eine andere Perspektive hatte. Er konnte von oben schauen. Und manchmal probiert, euch ein Leben mal von oben anzuschauen. Manchmal muss man ein bisschen spazieren und mal Perspektiven wechseln. Wenn wir vor dem Goliath zustehen, sieht das so riesig, so mächtig aus, so unbezwingbar. Und wenn wir es schaffen, wie der David mal von oben die Situation anschauen, kann ganz andere Perspektiven reinkommen. Der David ist am frühen Morgen als unscheinbarer Dienstbote mit dem 9 zu diesen Truppen gekommen. Und bei Sonnenuntergang war er ein absoluter Nationalheld. Einfach wegen dem Herr. Einfach wegen dem Herr, weil er gewusst hat, der Herr kann etwas machen. Der Herr kann durch mich wirken. Und der Herr kann durch dich wirken. Stellt euch den Unterschied vor von einem so einem Jüngling. Ich weiss nicht, wie alt der David war, vielleicht 14, 15. Der keine Lebenserfahrung, keine Lebensweise hat, gar nicht, nicht mal laufen in so einer Rüstung. Und hat irgendwelche Heldengeschichten von den Schafen erzählt, die niemand gesehen hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich die Brüder langsam ein bisschen aufgeregt haben, weil sie haben einen Bär umgebracht. Bring ihn doch heim, wir wollen ihn mal schauen. Ah oh, nein. Und so haben sie ihn auch behandelt, aber der David hat etwas gehabt. Dort, wo er sagt, und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Der Glaube nie meine. Der Glaube, dass Gott nichts unmöglich ist. Mein Jesus ist nichts unmöglich und mein Jesus kann Wunder tun. Egal, wenn mir der Reis in meinem Leben auch so überlegen vorkommt. Ist er nicht überlegen. Nicht wegen mir, aber weil Jesus in mir lebt.
Genau. So ist das gewesen, die zwei Kontrahenten, die doch extrem verschieden waren. Und ich möchte wirklich noch ein paar Gedanken, die mir aufgefallen sind, über Davids Haltung und seine Stellung im Ganzen innen mit euch teilen. Ich würde auch so gut wie gar nicht über Goliath sagen. Wir haben gehört, wer er ist. Wir haben gesehen, was er für eine Haltung, für einen Hintergrund hat. Ich denke, der Punkt ist der. Die Idee vom Teacher, vom David, ist ja nicht, dass wir einfach eine Geschichte erzählen. Sondern die Idee vom Teacher, vom David, ist, dass wir anhand von seinem Leben lernen, wie wir im Reich Gottes erfolgreich laufen können. Weil der David ist und bleibt der Mann nach dem Herzen Gottes, wo der Herr im Neuen Testament auch wieder so referenziert. Und um das geht es, dass wir jetzt einfach immer wieder, wenn wir die Geschichte anschauen, was hat er für eine Haltung gehabt? Wie hat er agiert? Auf was hat er sich abgestützt bei dem, was er gemacht hat? Und das ist das, was ihn so ausgezeichnet hat im Ganzen innen. Und ich möchte einfach ein paar Punkte mit euch anschauen, wo in dem Sinn gewisse schon gekommen sind, wo ich natürlich nicht wiederhole, die ganzen Abläufgeschichten. Was aber interessant ist, er ist dort, wie es mir gut gesagt, als Informant vom Vater unterwegs gewesen, der im Auftrag vom Vater seinen Brüdern etwas gebracht und der Vater wollte wissen, wie es ihnen geht. Im Vers 18 ist es interessant, in 17, 18, Isaiah sprach zu deinem Sohn David, nimm für deine Brüder diesen Scheffel gerösteter Körner, diese 10 Brote und bringe sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern und diese 10 Käse bringe dem Hauptmann und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht und bringe auch ein Unterpfand von ihnen mit. Und das letzte Mal aufhören. Der Papa hat gesagt, bring mir etwas zurück von meinen Buben, um zu schauen, wie es ihnen geht. Das war der Auftrag, den David hatte. Sonst war er am Schafhüter. Aber das war der Auftrag. Der David hat seinen Brüdern etwas bringen. Ganz wichtig, dürft ihr nicht vergessen, er kommt dann irgendein Kontrast von seinem ältesten Bruder, der etwas anderes erzählt. Oder? Und das ist das, was gegangen ist. Oder? Und nachher kommt die Situation, dann kommt jetzt zufälligerweise dann, wo die entsprechend Verhöhnerei, Verspotterei gekommen ist. Und nachher kommt der David. Unbefangen, und das ist interessant, unbefangen von dieser Situation. Unbefangen. Von aussen an das Herr. Der David war nicht in der Armee gewesen. Und das ist jetzt ganz wichtig. Der David ist nicht im typischen Kriegsmuster gelaufen. Und das habe ich so gut gesagt, der Blickwinkel war ein anderer. Und der David kommt von außen an die Situation her. Und der David schaut sie unvoreingenommen von dieser Kampfhandlungssituation an zwischen den zwei Völkern. Und vielleicht ganz kurz, warum überhaupt kommt der 40 Tage lang führen und gibt es ihm nach 3 Tagen schon ein Geschlägel? Relativ naheliegend, beide Seiten, das mir jetzt gut beschrieben, waren oben am Hügel und zwischen ihnen Tal. Das heisst, der geht, ist dann im Nachteil, wenn der andere von oben angreifen kann. Plus ist es relativ typisch, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen die zwei Stärksten gegeneinander kämpfen und wenn der gewinnt, dann haben die gewonnen und wenn der gewinnt, haben die anderen gewonnen. Weil wir nicht unnötig ist, weil wir Blut vergießen, trotz allem nicht. Du hast natürlich die Armee-Leute auch noch brauchen können, weil sie deine Unterdrang sind, hast du gute Krieger gehabt. Du musst nicht alle umbringen, oder? Das war eine andere Kriegsstrategie in dem Ganzen, oder? Und sie haben sich aufgestellt, Reihen an Reihen. Ich denke, auch wenn ich die alten Kriegsfilme sehe, denke, leck, ist das eine fürchterliche Art und Weise von Kämpfen, so ein abartiges Gemetzel. Ein abartiges Gemetzel. Und so haben sie gekämpft. Und darum ist die Idee, einen zu nehmen, der für die anderen kämpft und gewinnt, damit alle gewonnen haben, schon noch gut, oder? Weil das Gemetzel brauchst du jetzt nicht zwingen, oder? Aber so ist es gegangen. Und wenn wir das Alte Testament anschauen, wie manche Krieg, das gewonnen ist vom Herrn, und wie viele Tote sie bleiben liegen, das geht in die siebenstellige Zeit. Abartig, oder? Unglaublich. Und in diese Situation kommt der David rein mit einem ganz anderen Blickwinkel. Und sein Blickwinkel ist folgender. Vers 26. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem tun, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel wendet? Denn es ist, wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Er schaut ganz anders daher und sagt von Anfang an, was getraut sich der unbeschnittene Heid, mein Gott zu fluchen? Das ist sein Blickwinkel. Nicht einer der Soldaten denkt so. Und der David sagt einfach, halt. Was erlaubt sich der eigentlich meinem allmächtigen Gott zu fluchen? Geht es eigentlich noch? Was bekommt der zu Tod schlägt? Das ist definitiv ein ganz anderer Blickwinkel. Und zwar hat es 3 Elemente drin. Er schaut anders. Er sagt, es geht darum, Schande vom Volk Israel abzuwenden. Und es ist ein Unbeschnittener, der uns da entsprechend angreift. Oder? Und das ist genau das, was ich meine. Und da möchte ich wirklich entsprechend noch extrem darauf einhaken. Das ist so wichtig. Wie schaue ich die Situationen in meinem Leben an, wo Goliath auftauchen? Komme ich so wie der David? Komme ich aus einem Gottvertrauen an die Situation her und schaue ich aufgrund von dem, was die Situation dem Reich Gottes antut, aus Reich Gottes verhöhnt? Weil das ist das, was die Welt macht. Nur ein kleiner Hinweis, ganz grundsätzlich. Die Welt verhöhnt das Reich Gottes. Die Welt lacht über das Reich Gottes. Aber unter dem Strich passiert genau das Gleiche mit der Welt wie hier mit dem Goliath. 1:1. Die Welt wird zusammengerollt wie ein Tuch. Wie ein verbrauchter Mantel. Und weggeworfen. Das wird passieren. Und darum ist die Frage, von woher schaue ich die Situation her? Bin ich drin und schaue in der Situation ins Zeug rein und komme in Stress? Oder merke ich, mein allmächtiger Gott, der die ganze Welt wird zusammenrollen, irgendwann wie ein verbrauchter Mantel, ist der, der mit mir läuft. Das sind Welten. Das gibt mir ganz eine andere Möglichkeit, eine ganz andere Art und Weise, auf die Situation zu reagieren. Weil Paulus sagt so gut, wir haben hier nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und das ist das, was hier passiert. Die schauen Fleisch und Blut an. Und wenn es um Fleisch und Blut geht, haben sie verloren, weil der hat viel mehr Fleisch und viel mehr Blut als die anderen. Bei dieser Grösse, oder? Sondern mit mächtigen Gewaltigen zu unter dem Himmel. Unter dem Himmel und oben im Himmel ist noch nicht einer. Und das ist dort, wo der David heranliegt. Und ich finde es so interessant, wie er das sagt, dass er sagt nicht, die Schlachtreihen Israels verhöhnt, sondern die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Das hat mich so fasziniert. Er hat Gott vor Augen. Hab Gott vor Augen, ist so ein Spruch. He? Der David hat Gott vor Augen. Genau gewusst, wenn ich Gott vor Augen habe, dann ist etwas anderes. Dann schlage ich den zu Tod. Und das ist interessant, das ist so, was er sagt, oder? Das ist seine Haltung. Und mir hat mich auch er hat nachher gefragt, zwei oder drei Mal ist genau das Gleiche passiert. Er hat zwei oder drei Mal das genau Gleiche gesagt oder gehört. Und zwischen kommt sein Bruder und sagt, ich kenne dich von mir, sagt du, du musst noch schauen, wie sie schlägt, hallo. Und was hast du gemacht mit der Schaf, hä? Hast du in der Wüste einfach überlassen? Und hat ihn ziemlich angefeilt. Hat ihn wirklich angefeilt. Ich weiss nicht, wie es ist, wenn du irgendwo hergehst und nachher kommt einer von deinen Brüdern, ich habe Glaubensbrüder, und die feilt dich an. Das kann dich schon noch ein bisschen entmutigen. Das ist dem David nicht passiert. Und der David reagiert so lustig in dem Vers 29. David, was habe ich denn getan? Ich habe nur gefragt. Oder? Was habe ich gemacht? Ich habe nur eine Frage gestellt. Es ist mir einfach ganz schnell der Josef in den Sinn gekommen. Offensichtlich hat Josef und David gewisse Parallelen gehabt, dass sie bei ihren Brüdern nicht übermäßig beliebt waren. Er muss nicht mehr alles explizit ausformulieren, oder? Oder? Und das war es. Und das ist aber cool. Und das ist so gut, der David nachher, oder? Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach. Er hat nicht auf den Brüder gelost. Los, ich habe nur gefragt. Du, lass mal schnell, was ist jetzt die Situation? Wie geht jetzt da? Und dann ist noch das Gleiche bestätigt worden. Und nachher kommt er, he? Mit seiner eigenen Idee. Mit seinem Blickwinkel im Ganzen von dem her. Ich finde es auch interessant, er hat zweimal einfach gesagt, was in dem Vers 26 war. Der Vers 26 ist der Schlüsselvers, der dazu geführt hat, dass das, was der David gesagt hat, dem Saul erzählt worden ist. Das ist noch interessant. Ist das überhaupt aufgefallen? Das heisst nachher, oder? Und als sie die Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul. Und er ließ ihn holen. Das heisst, der David hat mit diesen Schlachtreihen geredet und hat seinen Blickwinkel dargelegt. Und die haben gefunden, da gehen wir jetzt mal dem Saul sagen. Und dann geht er zum Saul als Hirtenbub und wird als Hirtenbub erkannt von dem her, oder? Und der Saul sagt, du kannst nicht gehen und kämpfen gegen die Philister. Du bist ein kleiner Bübel und der ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Der Saul bleibt, und das ist etwas, was viel passiert, der Saul bleibt in der Situation hängen. In seiner irdischen Perspektive. Und durch das hat er keinen Blickwinkel für das, was könnte möglich sein. Und das ist das, was der Unterschied zwischen Saul und David. Der David hat immer den Blickwinkel gehabt. Vom Herrn her. Und wenn er ihn verloren hat, ist er ihn ganz schnell wieder suchen. Ganz wichtig. Und wenn er den Blickwinkel vom Herrn hatte, und kommt dann und sagt, los, weisst du, ich habe auch Erfahrungen mit Leuern und Bären, die hier geschlagen haben, weil die meine Schafe nehmen wollen. Hallo? Oder? Und dann sagt er, das ist wieder der Herr. Der Herr, der mich vor dem Löwen und dem Bären bewahrt hat, wird mich auch bewahren vor diesem. Und es kommt wieder. Wo war das? 36. Unbeschnittenen Philister. Dem soll es gehen, wie dem Bären und dem Löwen. Oder? Weil der Herr wird mit mir sein. Der David hat wirklich am richtigen Ort hergeschaut. Der David hat gewusst, wo er muss hergeschaut. Und mit dem hat er geschafft nachher. Und er ist ja schon wahnsinnig mutig gewesen vor dem Kampf schon. Weißt du, Vers 37, das ist ja noch das Ende, oder? Und David sprach, der Herr, der mich den Löwen wehren werde, der wird mich auch retten aus der Philister Hand. Und Saul sprach zu ihm, David. Zu David, geh hin. Oder? Er sagt, Vor dem Kampf, he? Sagt, der Herr, der wird mit mir sein. Ich weiss nicht, vielleicht sind wir schon noch ein bisschen so manchmal, dass wir vor dem Kampf denken, oh, der Herr wird mit mir sein. Wenn es aber dann losgeht, sieht es vielleicht nicht mehr immer genau gleich aus. Das hat mich so interessant gemacht, das geht nachher weiter. Beim David, und der David bleibt so. Der David bleibt so. Und dann kommt für mich etwas, was mich extrem angesprochen hat, und da möchte ich dann wirklich bewusst noch einmal darauf eingehen, weil ich das schon noch interessant finde, was für einen Blickwinkel er hatte. Oder? Der Philister ist gekommen, und zu mir hat das vorgelesen, spannend war, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Hä? Und hat natürlich ausgelacht, logisch. Und dann kommt der David. David aber sprach dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, mit Speis und Sichelschwert, ich aber komme zu dem Namen des Herrn Thebo, des Gottes der Schlachter in Israel, den du verhöhnt hast. Auch wieder das, oder? Und dann sagt er aber weiter, Vers 6, heute wird dich der Herr mir überantworten, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres, des Philisters, heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und das hat mich extrem fasziniert. Damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Das war sein Blickwinkel. Abartig, überlegt nicht das, was es heisst. Das ist das, was mir am meisten eingefahren ist, der Halbsatz, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Damit alle Welt inne werde, dass ich einen Gott habe. Hey, die Haltung ist ultimativ sensationell. Das hat mich mit Abstand am meisten angesprochen, diesem Text. Warum geht ihr kämpfen? Nicht, damit ich der grosse David sein werde, der Nationalheld am Abend. Nein, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Das hat mich extrem berührt. Der David ist in seinem Leben gestanden, damit alle Welt inne werde, dass mein Volk einen Gott hat. Hey, das ist eine unglaubliche Haltung. Eine Haltung, die sagt, ich bin hier auf dieser Erde, um Gott zu verherrlichen. Und das ist einfach etwas anderes, als denken, oh, jetzt habe ich eine schwierige Situation in meinem Leben und was mache ich jetzt mit dem Goliath? Damit alle Welt innen werde, dass ich einen Gott habe. Das hat mich aus der Schuhe gehauen. Das ist die Haltung, wo es darum geht. Darum war David der Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein Worshipper, einerseits, aber er war einer, der gesagt hat, ich bin da wegen meinem Gott, um von meinem Gott Zeugnis zu geben. Ich besiege den David, den Goliath nicht, weil ich ein starker Mann bin, sondern weil das ein Zeichen sein soll, dass wir einen Gott im Himmel haben, der allmächtig ist. Und so ist er gegangen, und was ist passiert? Er hat, natürlich gewonnen. Und das ist mir jetzt wichtig, er hat natürlich gewonnen. Und das ist so, wie es natürlich sein soll. Damit alle Welt innen werde, dass Israel einen Gott hat. Damit alle Welt innen, dass sein Volk einen Gott hat. Damit alle Welt innen werde, dass die Gemeinde einen Gott hat. Um das geht's. Wir laufen auf dieser Erde nicht um Helden zu sein, sondern um unseren Herr im Himmel zu verherrlichen. Und das ist das, was der David hier gemacht hat. Und so ist er gegangen. So ist er gegangen und so ist er gelaufen. Und kann dann den Psalm 103 schreiben, der beschreibt, wie der David der Herr sieht. In einer unglaublichen Gnade und Grösse, die einfach der Sieg schenkt. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir Menschen sind, die den Herr kennen und können sagen, ich gehe jetzt in diesen Kampf gegen meinen Goliath von Minderwertigkeit, meinen Goliath von was auch immer, es mir jetzt gut aufgelistet, damit die Minderwertigkeit sieht, dass ich einen Gott habe. Und glaubt mir, da gibt es keinen Goliath, wo wir bestehen können. Es gibt nicht einen, wo wir bestehen können, wenn ich im Leben laufe, damit die Welt inne werde, dass ich einen Gott habe. Das kehrt alles um. Und genau um das geht es. Und genau so ist der David gelaufen und er ist siegreich gelaufen. Und hat der Goliath mit einem kleinen Stein genau am richtigen Ort getroffen. Und genau so soll es sein, wenn wir mit dem Gott von Himmel und Erde laufen, wird er uns mit unseren Mitteln, nicht Das ist mir so faszinierend, nicht mit dem Mittel vom Goliath. Weil der Saul hat mit dem Mittel vom Goliath wollen und hat ihm die ganze Rüstung angelegt. Und dann sagt der David, kann ich nicht. Geht nicht, kann ich nicht brauchen. Ich mache es mit meinen Mitteln. Und das ist jetzt wichtig. Besiegt den Goliath mit dem Mittel, den der Herr euch gegeben hat, und nicht dem Mittel, wo man denkt, dass es die richtigen sind. Das ist etwas ganz anderes. Es hat niemand gedacht, dass ein Stein und ein Steinschleuder zum Sieg führen wird. Aber ganz sicher nicht. Aber es war die Mitte von dem Mann, der gesagt hat, ich gehe, damit alle Welt innen werde, dass ich einen Gott habe. Und so ist er gegangen. So ist er gegangen und hat aller Welt gezeigt, dass Israel einen Gott hat. Und nachher hat es gemetzelt. Und zwar richtig. Und so ist er gegangen und hat nachher in der Situation, oder Saul noch nicht gesehen, nachher, und das finde ich noch speziell, das ist für mich so ein Bild, das mir noch ein bisschen gegangen ist, als Hirtenbub in dieser Hand das Haupt von Goliath gehabt, ist so zum König gegangen. Stellt euch das vor. So ist er gegangen. Und hat sich so einmal mehr einem Saul vorgestellt. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Weil das ist ein Bild, das geht nicht aus dem Kopf. Die, die Kriegsfilme sehen, wissen, wie das aussieht. Das gibt es ab und zu. So zeigen sie es auch. So ist es gewesen. Der kleine Bub hat in dieser Hand den grossen Kopf. Wegen seinem grossen Gott. Das ist das, was ich mir wünsche, dass wir so lernen laufen. Damit alle Welt innen werde, dass wir einen Gott haben. Amen.